Ja, dann bin ich jetzt wohl dran und ich freue mich, dass wir hier heute miteinander sozusagen unterwegs sind. Und ich hoffe, euch geht's gut soweit. Seid ihr entspannt? Manche sind noch nicht ganz so entspannt, glaube ich. Ich habe mir vorher noch mal einen Kaffee gegönnt auf der Herfahrt hierher. Ich wusste ja nicht, dass hier eine Kaffeemaschine ist. Und ich würde sagen, also wenn jemand, ihr braucht ein bisschen Durchhaltevermögen bei dem, was ich vorhabe. Es ist auch nicht schlimm, einfach mal zwischendurch aufzustehen, glaube ich. Ich hoffe, dass ich hier nicht widerspreche. Holt euch da draußen ein Getränk, relaxt euch dann wieder und schnallt euch an. Also das heißt, wir machen miteinander so eine gewisse Reise. Ja? Darum soll es auch ein bisschen gehen. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen und auch hoffentlich ein bisschen informativ sein. Und möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema, wie ich mir das so mal so überlegt habe, wie man das nennen könnte. Israel, das fünfte Evangelium. Und das ist natürlich so, ja, was meint der damit? Ist klar, man weiß es nicht von Anhieb. Und ich habe diesen Satz auch geklaut mir bei einem Mönch, der in Israel gelebt hat, der bei vielen Ausgrabungen mit dabei gewesen ist. Und er sagt, dass das Land selbst das fünfte Evangelium ist. Der Typ heißt Bargil Pixner, hat einige Bücher geschrieben, die sehr interessant sind zu lesen. In diesen Büchern versucht er, das Leben von Jesus zu rekonstruieren. Wo ist denn der alles lang gekommen? Wo ist der lang gewandert? Und das heißt, mir geht es heute darum, und ich warne gleich ein bisschen vor, das wird heute keine normale, so schöne Ai-da-dai, wir haben uns alle lieb oder der Herr hat uns lieb Predigt, sondern ich möchte ein bisschen rumnörden. Ja? Nerd ist ja so das neudeutsche Wort für. Es wird anstrengend. Also, nein, nicht zu sehr. Aber ich liebe dieses Thema, weil ich selber damit hineingekommen bin. Und vorhin im Interview habe ich schon ein bisschen angedeutet, was ich so ein bisschen entdecken konnte. Und ich habe ich sag mal, durch das Land, durch Ausgrabung, durch Archäologie, ohne dass ich selbst jemals richtig beteiligt war, aber habe ich neue Liebe gewonnen, auch für den Glauben und für das, was wir so zwischen diesen zwei Buchdeckeln haben, nämlich das Wort Gottes. Und von daher versuche ich euch so ein bisschen mit hineinzunehmen und ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelingt, dass der Funke überspringt und ich sage, boah, es war doch nicht zu anstrengend, ja? Und ich habe vielleicht sogar interessante Dinge kennengelernt. Letztlich mein oberstes Ziel wäre aber, wenn wir am Ende sagen, ich glaube, das, was wir da finden im Wort Gottes, in der Bibel, es ist vertrauenswürdig. Das weiß ich natürlich nicht, ich kenne nicht euer Leben. Ich denke, die Mehrzahl wird hier so ein- und ausgehen, hier in der Gemeinde, aber vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ja, im Moment zweifle ich eher. Und das ist auch okay, weil in der Bibel wird uns auch von zweifelnden Menschen berichtet. Und ich glaube, wir können offen und ehrlich sein, auch vor Gott. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr wichtig, dass wir nicht sagen, oh, es funktioniert immer alles super und ich glaube immer bam-mäßig, nein. Wir können auch zu unseren Zweifeln stehen. Und das Schönste, ich sag's euch, in meiner Gemeinde habe ich das Coolste gefeiert, als einer den Mut hatte, nach vorne zu kommen und gesagt hat, ganz anders, oft werden ja Zeugnisse erzählt, der Herr hat mich durchgetragen, der Herr, der Herr, der Herr. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Und das war super ehrlich. Mein Wunsch ist natürlich nicht, dass ihr alle nachher nach vorne kommt und sagt, ich kann nicht mehr glauben. Aber vielleicht ist das manchmal auch ein Anlass, so ein bisschen auch sich Gedanken zu machen, auch argumentativ, darum geht es mir heute, dass wir manchmal vielleicht mit Gedanken auch unseren Zweifeln bezweifeln. Weil es ist manchmal auch wichtig. Ja. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen, was für mich so ein bisschen zu einem Schatz geworden ist in meinem Leben, was ich so entdecken konnte, auch dort im Heiligen Land, wie man sagt, in Israel, dort in diesem Landstrich, wo Jesus aktiv war. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise und so ein bisschen auch Urlaubsgefühle wecken. Vielleicht hat der eine oder andere, sagt sie, boah, ich habe noch so viel Zeit, was mache ich? Dann kommt auf mich zu, ich kann euch beraten, auch wo man da hinreisen kann. Also von daher, nein, ich erzähle euch, nehme euch ein bisschen mit rein, weil ich habe schon manche meiner Reisen dort gemacht und nehme immer wieder Leute aus meiner Gemeinde mit und hinterher, das ist toll, unterwegs zusammen. Und jetzt sind wir so ein bisschen im Flieger und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen die Atmo vorstellen, ja, man ist raus aus dem Alltag und jetzt taucht man ein in eine ganz andere Welt. Zum Beispiel hier, das ist in Jerusalem aufgenommen und das kann ich auch gleich sagen, wer guten Kaffee liebt, der wird dort auch sehr zufrieden sein können. Denn dort gibt es fast keine Vollautomaten, sondern alles sind Siebträgermaschinen. Ja? In jedem klitzekleinen Kaffee kriegt man guten Kaffee. Ja? Jetzt will ich aber auch nicht nörden über Kaffee, also von daher, wir wollen ja ein bisschen inhaltlich auch werden. Aber ich wollte nur sagen, ja, wir sind da unterwegs gewesen, wir haben auch das Leben genossen. Und das finde ich eine spannende Kombination, das Leben zu genießen und sich einzulassen auf das, was in diesem Land auch so passiert ist. Zum Beispiel hier, da sind wir in der Nähe von Kapernaum am See Genezareth. Und ihr seht, das Bild ist recht früh morgens aufgenommen, weil wir haben es biblisch ernst genommen. Im Markus in Markus 1, im ersten Kapitel dort, finden wir die Stelle, wo Jesus losgezogen ist, noch bevor die Sonne aufgegangen ist, und er ist an einen einsamen Ort gegangen, um dort seinem Vater zu begegnen, um im Gespräch zu sein, um im Gebet zu sein. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir auch. Ja. War nicht ganz so einfach, morgens um 5 ungefähr aufzustehen. Ja. Sonne geht recht früh auf, also von daher da loszufahren und dort an diese Stelle zu fahren, da ungefähr muss das wohl gewesen sein. Zumindest die ersten Christen haben das so bezeugt, dass an dieser Stelle Jesus wahrscheinlich innegehalten hat. Man nennt es die sogenannte Eremos-Stelle. Eremos ist ja der Einsiedler, also die Einsamkeit. Und die frühen Christen haben genau an dieser Stelle, an so einer kleinen Mini-Höhle, ich sitze in dieser Höhle und schaue auf den See Genezareth raus, ja, und da haben sie gesagt, das war der Ort wahrscheinlich, wo Jesus innegehalten hat, wo er in die Stille gegangen ist. Und von daher ist es schon mal sehr spannend, sich darauf einzulassen, sozusagen auf den Spuren von Jesus unterwegs zu sein. Dort ist eine wunderschöne Landschaft, Landwirtschaft, sieht man auch eine fruchtbare Region um den See Genezareth. Hier seht ihr mal einen Maulbeerbaum, also wie so ein Ding ist, da kann man noch gucken, ist Zachäus gerade, er ist gerade unten, also von daher ist ja auch kein Gedränge, ja, also von daher gibt es keine Notwendigkeit, auf den Baum zu klettern. Aber so, da taucht man so ein bisschen ein und ich möchte euch so, wie gesagt, mitnehmen auf die Reise. Dort am See Genezareth finden wir auch diese Stelle. Manche von euch waren vielleicht schon dort, die Brotvermehrungskirche in Tapga. Ja. Und da findet man vor allem dieses, das ist, glaube ich, auch recht bekannt, ne, so ein Mosaik. Und das findet man dort in dieser Kirche. Und wenn man genau hinschaut, man fällt einem ja auf, die Geschichte handelt ja von den 4 Broten und 2 Fischen. Ne? Ah, nee, doch nicht. 5 Brote, ne? Eigentlich. Jetzt weiß man auch nicht, was sich der Mosaik, wie nennt man das? Ein Mosaikbauer, ja? Nein, keine Ahnung, der das Kunstwerk geschaffen hat, was der sich dabei gedacht hat. Vielleicht ist das 5. darunter, weiß ich nicht. Es gibt aber eine schöne Legende. Und die Legende sagt, dass das 5. Brot heute noch unterwegs ist, im Abendmahl, weltweit. Fand ich eine schöne Geschichte, aber das jetzt nicht biblisch bezeugt. Aber sehr spannend, dort, wie gesagt, einzutauchen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich will nicht nur einfach einen schönen Reisebericht hier halten, sondern euch mit reinnehmen in das 5. Evangelium. Warum? Weil ich glaube, dass die Steine, die man dort findet, und wenn man tiefer gräbt, wird man merken, oh, das, was wir in den biblischen Texten finden, ist vertrauenswürdig. Das ist meine These, meine Behauptung heute. Und ich hoffe, dass ich sie einigermaßen begründen kann, ja? Ohne dass ich der Oberexperte bin. Weil auch mein Wissen stammt letztlich von verschiedenen Reisen, verschiedenen Menschen, denen ich begegnet bin, die selber aber auch an Ausgrabung, Forschung beteiligt gewesen sind oder es noch sind. So, wenn wir so den Gang durchgehen, was können wir da entdecken? Also was wird uns zum Evangelium? Dieses 5. Evangelium ist ein Zitat von Bargil Pixner, also von diesem, ja, es ist dieser Mönch da, der an Ausgrabung teilgenommen hat, gesagt, 4 Evangelien haben wir, aber wenn wir noch tiefer graben, dann wird uns das Land zum Evangelium. Es spricht zu uns. Und da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen. Ja, was kann man da entdecken in diesem Land? Und ich habe gedacht, so wenn man an die Wurzeln unseres Glaubens angeht, dann hat es mit Jesus zu tun. Und was finden wir dort in diesem Land, was letztlich unser Vertrauen in das, was wir über Jesus finden, verstärkt? Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen, nämlich mit einer Frage, die manchmal umkämpft ist. Und erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit Menschen, die dann so gesagt haben, naja, wer weiß, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Und manchmal, vielleicht kennt ihr das so, immer Ostern und Weihnachten, da kommen die großen Magazine, Fokus, Spiegel und so weiter, bringen dann irgendeine Aufmacher-Story, dass am Ende rauskommt zu Ostern oder Weihnachten, naja, so sicher können wir uns nicht sein. Und ich würde sagen, ich weiß nicht. Es stimmt, ja, Wissenschaftler sind immer wieder kritisch gewesen, zum Beispiel hier er, vor, keine Ahnung, ungefähr 200 Jahren hat er gelebt, Bruno Bauer, und der hat in seinem theologischen Wirken sehr viele kritische Fragen gestellt und ist zu dem Schluss gekommen, dass letztlich Jesus von Nazareth wahrscheinlich eine Erfindung ist von Menschen. Er hat gesagt, hat nie selber gelebt. Also ich lese mal vor. Bauer vertrat die Auffassung, dass sich keine historische Person Jesus von Nazareth nachweisen lasse. In der Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes und der Synoptiker entwickelte er seine Thesen zum literarischen Ursprung der Evangelien. Literarisch heißt also, ist wie ein Buch, was jemand da geschrieben hat und erfunden hat. Ja. Diese seien freie Produktionen eines religiösen Selbstbewusstseins mit keiner oder nur geringer historischer Basis. mittlerweile, und das ist das Interessante, ist auch das, was man heute an Universitäten hört, ist nicht mehr diese Überzeugung. Mittlerweile, glaube ich, sind sehr, sehr viele Leute sagen, wir können uns sicher sein, die Person Jesus von Nazareth ist historisch nachweisbar, der hat gelebt. Für euch ist vielleicht keine Frage, aber für manche schon. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch Menschen begegnen, für die das vielleicht eine Frage ist. Und ich glaube, dass es sich dann lohnt, nicht zu sagen, ja, beim Glauben muss ich halt Glaube. Ist mir zu wenig. Ja. Sondern ich bin davon überzeugt, dass alle Argumente, die ich heute bringe, nicht Glauben schaffen können. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir wissen, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass wir das, was wir da finden, zuverlässig ist oder glaubwürdig ist. Und dass es eben nicht so ist, wie es oft behauptet wird. Naja, beim Glauben muss ich halt einfach glauben. Das heißt, dein Gehirn bleibt da lieber draußen. Nein, wir bringen es hier mit rein. Und wir denken nach, wir stellen sogar kritische Fragen und wir werden finden, auch argumentativ, wenn wir nachdenken, uns auf die Reise begeben, werden wir merken, es gibt auch gute Gründe, die dafür sprechen, dass wir sagen, das, was wir im Evangelium finden über Jesus, das ist zuverlässig, ist vertrauenswürdig. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen und zwar mit einem Beleg zum Beispiel außerhalb der Bibel, der schon sehr, sehr, sehr alt ist. Nämlich Josephus Flavius, manche von euch haben vielleicht schon von ihm gehört, ist ein Geschichtsschreiber gewesen, selber Jude, Widerstandskämpfer gegen die Römer und ist dann gefangen genommen worden, erst versklavt worden, hat in Rom dann aber bei einem, ich glaube, Offizier der römischen Armee mitleben können und hat Zeit bekommen, dass er da Geschichten aufschreibt, die Geschichte zum Beispiel über die jüdischen Widerstandskriege und so weiter und auch irgendwo erwähnte über Jesus. Er selber war wahrscheinlich nicht gläubig. Aber letztlich kriegen wir einen Zeugzeugen aus der Zeit von Jesus oder wenige Jahre nach Jesus hat er gelebt und er beschreibt, was Jesus gemacht hat und was es dann letztlich auch für Auswirkungen gehabt hat. Also da ist was passiert. Und da sagt er, Jesus war ein weiser Mensch. Jetzt kommt eine schöne Einschränkung. Wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Damit beschreibt er, was passiert ist durch das Wirken von Jesus Christus. Also schon mal interessant, Jesus wird hier schon von einem ganz, ganz frühen Zeitzeugen, das hat leider Bruno Bauer nicht gewusst, was Josephus Flavius geschrieben hat. Wissen wir heute mehr. Ja? Und Josephus Flavius als Geschichtsschreiber, sozusagen als Beobachter dieser neuen christlichen Bewegung, beschreibt das. Das heißt, wir können schon mal sagen, es gibt Hinweise auf dass wir das nicht halt, du musst halt glauben, sondern nein, wir finden Funde auch außerhalb der Bibel, die belegen, dass Jesus damals gelebt hat, eine historische Person war oder auch durch Ausgrabung. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, ich sag mal zum Basecamp von Jesus. Jesus war ja, Entschuldigung, ich will hier nichts zerstören. Ich tue es noch mal ein bisschen weg. Manchmal habe ich hektische Bewegungen, ja. Ist aber so, wenn man nerdig wird, ne? Also wenn man hier ein bisschen erzählt, ja, dann kommt man in Fahrt. Also Kapernaum, wollte ich nur sagen, Kapernaum, die Homebase von Jesus. Ja? Könnte man schon länger aufzeichnen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Kapernaum seine Hauptstation war. Ich sehe hier ein Bild oder habe ein Bild mitgebracht, Kapernaum, ihr seht die Straße, Häuser und allein schon über Kapernaum gäbe es eine spannende Geschichte zu erzählen. Weil viele Theologen haben schon damals vor 150, 200 Jahren gesagt, Kapernaum ist eine Erfindung. Ja. Und immer wenn es so um Erfindungen geht, ne, kennt ihr, der Vatikan ist schuld. Ja. Sakrileg, jemand gesehen? Vatikan ist schuld. Okay. So. Also, Kapernaum hat man aber gefunden. Also, dumm gelaufen für die Kritiker und Zweifler. Also Kapernaum hat man ausgegraben über die letzten 150 Jahre. Und was man sieht, ist hier so ein bisschen die alte Anlage von Kapernaum. Also ihr seht, Straße, alles sehr im rechten Winkel, die Häuschen und meist ist ein Haus so gestaltet gewesen, dass man hineingeht, einen Innenhof hat und dann haben die Räume sich ringsrum angegliedert. Und das Interessante ist, wenn man seinen Blick ein bisschen nach rechts wendet, dann kommt das zum Vorschein. Und da fragen sich manche, okay, die schon dort waren, okay, ihr wisst es, aber andere fragen sich, ist hier ein UFO gelandet? Nein, es ist eine Kirche. Und es sind katholische Kirche, denn das Heilige Land und die heiligen Stätten, die man da gefunden hat, viele von denen, die vor vielen, vielen Jahren schon bekannt waren, werden ja von den Franziskanern verwaltet. Ja? Und dort ist ein Franziskanerorden, hat dieses Grundstück und die betreuen das so ein bisschen. Und diese Kirche ist eine sehr besondere Kirche. Wenn ihr genau hinschaut, die berührten den Boden nicht. Nur außen an diesen Stelzen steht sie. Und wenn man da reingeht, gibt es in der Mitte so eine große Öffnung. Und durch die Öffnung kann man nach unten schauen. Das habe ich von da oben nicht richtig fotografieren können, habe ich von der Seite nochmal fotografiert. Und dann kommt das. Ihr erinnert euch daran, dass Kapernaum sehr rechtwinklige Straßen hat. Also Häusle, gerade abbiegen und so weiter. Das ist, wenn man genauer hinschaut, auf einmal eine andere Struktur. Nämlich, wenn man von oben schauen würde, hat dieses Haus, wo man diese Mauer ausgegraben hat, also auf der linken Seite, hat eine achteckige Form, wie ein Stoppschild, wenn man es von oben so hinlegt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum mitten in einem Ort, Kapernaum, ein kleines verträumtes Nest am Nordufer des See Genezareth, warum ist das so eine komische Gebäudestruktur mittendrin? Was man herausgefunden hat, es ist eine byzantinische Kapelle. Jetzt müssen wir auch wieder überlegen, okay, warum mitten im Kapernaum eine Kapelle? Jetzt weiß man aus der Geschichte heraus, dass zum Beispiel vom Kaiser Konstantin, jetzt wird es ein bisschen geschichtlich, sorry, ja, konstantinische Wende, habt ihr vielleicht schon gehört. Ja, viele sagen, ja, da wurde das Christentum zur Staatsreligion. Nein, stimmt nicht. Es wurde zur privilegierten Religion. Und die Mutter von Kaiser Konstantin, sie war gläubig. Und sie hatte auch genügend Geld, ist durchs heilige Land gereist. Und immer wenn ihr die Christen, die dort lebten, also das ist so 200-300 Jahre nach Jesus gewesen, also schon ziemlich lange her, und wo die gesagt haben, hier ist das passiert oder das passiert, hat sie Kapellen bauen lassen. Das ist heute für uns interessant, denn wenn man dort in diesem Land solche Kapellengrundmauern findet, weiß man, oh, hier ist ein Marker, wie ein Hinweis, hier könnte was Interessantes gewesen sein. Zumindest, was man vor 1700, 1800 Jahren in der frühen Christenheit gesagt hat, hier ist es passiert. Und es ist ja bis heute so. Na, wir sind immer skeptisch. Ja, hat man das schriftlich mit Unterschrift? Nein. Aber man hat es traditionsmäßig immer weitergegeben. Und es gibt es auch manchmal, ja, dass man über Generationen sich etwas weitergibt. Und damals war es natürlich noch viel mehr, weil weniger Menschen lesen und schreiben konnten. Und von daher hat man das traditionsmäßig weitergegeben, dieses Wissen. Also die Mutter, Kaiserin Helena sozusagen, ja, hat wahrscheinlich da dieses Ding da bauen lassen. Und was ist es jetzt nun? Weil ich bin ja immer noch bei der Beweisführung. Okay, hat Jesus gelebt als historische Person? Ja, war da wirklich was oder ist eine Erfindung? Zumindest die Leute vor 1800 Jahren waren sich sicher, hier ist was passiert. Nämlich hier ist das Haus von Petrus, hier hat Jesus Wunder getan. Deswegen um das Haus von Petrus, der sehr wichtig ist, wir wissen es auch in der katholischen Tradition, Petrus ist sehr wichtig. Ja? Und deswegen hat man dieses Haus markiert und hat gesagt, das wird zu einer Anbetungsstätte. Also das heißt, hier hat man etwas Wertvolles gebaut, um sich bewusst zu machen, hier ist was ganz Wichtiges passiert. Und deswegen glaube ich, kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wahrscheinlich dort an dieser Stelle Petrus gelebt hat mit seiner Schwiegermutter. Hier hat Jesus seine Zahnbürste und sein, keine Ahnung, alles, seinen Schlafsack gehabt. Also das heißt, hier war seine Homebase. Von dort ist er ausgezogen. Und von daher würde ich sagen, ein interessanter Hinweis, kein Beweis. Ich gebe zu, ich werde heute nie Beweise lieben und euch Gott beweisen. Weil wenn ich das machen könnte, wäre ich nicht mit meinem alten Touran hergefahren, hätte schon Bücher geschrieben, Filme gemacht und hätte mich vorfahren lassen. Ja, so. Also von daher Fingerzeige. Aber wer hinhören kann, merkt, oh, das verdichtet sich. Und viele Fingerzeige, finde ich, sind für mich auch überzeugend. So, das Nächste. Können wir eigentlich, okay, wir wissen jetzt, Jesus hat wahrscheinlich schon gelebt. Manche denken vielleicht auch, was hast du? Ich habe noch nie gezweifelt dran, ja, sorry. Aber es ist ja nur für Freunde, von denen wir erfahren oder so, ja, dass wir es erklären können. Aber ich finde es spannend, sich auf diesen Weg auch mal zu geben und dann irgendwo, und ich habe selber schon erlebt, dass manchmal Phasen in meinem Leben und auch in meinem Glauben kommen, wo es mir hilft, von verschiedenen auch Argumente zu haben, dass ich sage, okay, und ich glaube, ich folge nicht dem Holzweg, sondern es gibt gute, auch argumentative Gründe, die dafür sprechen, dass das, was wir in der Bibel finden, vertrauenswürdig ist. Also können wir den Evangelien vertrauen? Deswegen möchte ich ein bisschen mit reinnehmen, ein, zwei andere Aspekte noch, nämlich zum Beispiel die Zuverlässigkeit der Ortsangaben. Das wird ja oft bezweifelt. Viele haben gesagt so, naja, das mit den biblischen Geschichten und den Wundergeschichten und wo das überhaupt ist, ach, das kann man doch eigentlich alles vergessen. Über Wunder werde ich euch nicht erklären können, weil ich kann sie euch nicht nachweisen durch Steine. Aber man kann über Orte Gedanken machen. Zum Beispiel jetzt in Jerusalem. Es ist ein Blick hier vom Ölberg rüber auf den Tempelberg. Und manche erkennen die goldene Kuppel, das ist der Felsendom. Und hier vorne, also das sind nicht Tiny Houses, vielleicht doch im übertriebenen Sinn auch schon. Also es ist ein großer Friedhof. Ja? Und jüdische Friedhöfe sind sehr kahl, aber ihr seht da überall so kleine Pünktchen drauf. Also zumindest, wenn nicht, müsst ihr zum Optiker ab der vierten Reihe. Also ab der fünften ist auch okay. Ich erkläre es, das sind Steine. Und in jüdischer Tradition ist so, wenn man einen Friedhof besucht, stellt man keine Blumen hin, sondern man legt einen Stein aufs Grab. Und das hat ein Zeichen, das heißt, ich habe an dich gedacht. Und von daher ist dieser Friedhof mit vielen, vielen Steinen bedeckt, die Gräber. Und es ist interessant, in Jerusalem geht langsam der Platz aus für Friedhöfe. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt habt, hat man angefangen, unterirdisch Friedhöfe anzulegen. Mit großen Tunnelbohrmaschinen werden Friedhöfe erstellt. Ja? Warum? Viele der Juden sagen, wir möchten uns hier begraben lassen, weil wir wollen live dabei sein, wenn der Messias kommt. Weil wenn der Messias kommt, werden wir auferstehen. Und deswegen an vorderster Front wollen wir da live dabei sein. Von daher gibt es dieses Ding dort so zu beobachten und man sieht viele, viele Friedhöfe. Genau, wir gehen ein Stückchen weiter. Wir stellen uns vor, ungefähr so könnte es zur Zeit Jesu ausgesehen haben, ein Cardo, also eine Marktstraße. Findet man auch in Jerusalem als Mosaik an der Seite, in der Straße, einfach so, um so nachempfinden zu können, wie sah das vielleicht aus zur Zeit von Jesus. Und dann gibt es eine interessante Ortsangabe, wo man viele Jahre drüber gelacht hat und gesagt, das ist erfunden. Ja. Und zwar gibt es die Geschichte vom Teich Bethesda im Johannesevangelium. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und oft hat man gesagt, Bethesda gibt es gar nicht. Das ist eine schöne literarische Umschreibung, wie man das oft den christlichen oder den biblischen Schreibern unterstellt hat. Naja, da haben Leute irgendwie geglaubt, jetzt brauchen wir noch schöne Geschichten von Wundern und Orten, wo Jesus was gemacht hat, weil dann kann man mehr glauben. Und ich glaube es andersrum. Ich glaube, dass die Berichte sehr historisch sind und dass sie uns zeigen möchten, gerade durch ihre Angaben, hallo, das ist da bei den 5 Fallen. Da haben alle gelacht, alle Forscher. Also bis vor ungefähr 150 Jahren, weil da hat man es ausgegraben. Und da hat man es gefunden. Ja? Und von daher wieder man sollte nicht vorschnell einfach sagen, naja, das ist halt irgendwie. Nein, ich glaube, es ist vertrauenswürdig, was wir dort finden. Und von daher, sehr, sehr spannend, wie gesagt, mit den 5 Fallen, das konnte man sich nicht richtig vorstellen. Wie soll das sein? Ein Teich und dann 5 Fallen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Man hat es, wie gesagt, ausgegraben. Man braucht schon sehr viel Fantasie, das gebe ich zu, um hier einen Teich zu entdecken. Ist jetzt kein Dorfteich. Mit Entchen oder so, ja, sondern eigentlich, wovon man spricht, ist eine große Zisternenanlage. Weil die hat man gebraucht. Es ist, könnt ihr euch vorstellen, so Tempelberg, erinnert ihr euch so, ne? Da sieht man das so, goldene Kuppel heute. Früher war da ungefähr das Allerheiligste und da wurden viele Opfer gebracht, das heißt, man hat viel Wasser gebraucht. Und das Wasser wurde nach Jerusalem über ein Aquädukt, also eine Brücke mit Wasserleitung, hat man aus dem Gebirge herangeführt. Und da hat man das Wasser gespeichert und man brauchte, wie gesagt, viel Wasser, um die Tempel immer wieder zu reinigen dort, diese Stätten. Und das hat man ausgegraben, das sind die Zisternen. Später hat man da auch Kirchen reingebaut. Also deswegen ist alles sehr verwochen und man findet viele Steine. Aber wenn man sich's erklären lässt und ich habe ein Modell mitgebracht, merkt man auf einmal, au, jetzt wird's spannend. Weil erstens hat man es gefunden gegenüber allen Behauptungen, dass das wahrscheinlich nur eine Erfindung ist. Und man hat sogar die 5 Hallen identifizieren können. Weil man hat festgestellt, es gibt eine Nordzisterne und eine Südzisterne. Und zwischendrin war eine 5. Halle. Und auf einmal macht dieser Text wieder Sinn. Und wir merken auf einmal, das ist eine präzise geografische Angabe, die wir im Neuen Testament finden. Über die man viele Jahre gelacht hat. Aber wir merken, wenn wir genauer hinschauen und was die Archäologie auch so ein bisschen zutage fördert, ist, oh, ist zutreffend. Und für mich sind es so kleine Bausteinchen, die mich dazu führen und sagen, hey Tobi, du kannst dem, was du da liest, kannst du vertrauen. Es ist vertrauenswürdig. Und ich will euch noch ein bisschen was sagen über die Zuverlässigkeit, wie man auch, ich sag mal, wie man daran gearbeitet hat, dass das nicht irgendwie den Zufall überlassen worden ist. Ich habe hier ein weiteres Bild unserer Reise. Das ist am Toten Meer. War schon mal jemand am Toten Meer? Habt ihr euch treiben lassen, gell? Also von daher, ja genau. Das ist auch super angenehm. Man sollte nicht reinrennen. Ein paar Jungs aus meiner Gemeinde haben es versucht mit reinrennen. bis sie gestrauchelt sind und doch Salzwasser in die Augen gelangte. Die sind schnell wieder rausgerannt, sage ich euch. Ja? Da gibt es Duschen zum Glück, das heißt ganz schnell, oh, hat gebrannt. Ja? Aber interessant ist, was in der Nähe dort vom Toten Meer passiert ist, nämlich am Nordufer. Da gibt es dieses Ausläufer der Wüste Juda. Da unten ist dann Jericho und wenn man rechts abbiegt, ist Tote Meer. Und wenn man da unten ist, dann findet man diese Stelle. Das ist sozusagen die Höhlen von Qumran. Und manche kennen diese Geschichte, aber wahrscheinlich nicht alle. Von daher erzähle ich sie nochmal kurz und kompakt. Ja? Und was dort passiert ist, ist 1947 war ein Hirtenjunge, ein Beduinenjunge unterwegs, hat die Ziegen gehütet. Eine Ziege ist weggelaufen und er hat sie gesucht. Ja? Ich weiß nicht, ob er 99 Ziegen zurückgelassen hat, aber er hat diese eine Ziege gesucht. Und er hat gewusst, ich kann nicht nach Hause kommen, wenn ich die Ziege nicht finde. Aber er war auch ein bisschen Schlaule, sage ich mal. Er hat gemerkt, es ist zeitlich schwierig, in jede der Höhlen reinzukriechen und zu gucken, ob die Ziege dort ist. Deswegen hat er Steine genommen, hat geworfen in die Höhlen und in einer Höhle hat es geklirrt. Und da hat er gemerkt, das ist keine Ziege, ja, sondern es muss was anderes sein und seine Neugier war geweckt. Er ist reingeklettert und hatte ein zerbrochenes Tongefäß gefunden, was er zerstört hat durch seinen Steinwurf und dann noch so drin so komisches Zeugs. Ja, das hat er mitgenommen, das komische Zeugs. Ein Teil hat sehr gut gebrannt, auch als Lagerfeuer. Und ein Teil hat er weitergegeben. Und das ist irgendwann mal im Basar in Jerusalem gelandet und ein Gelehrter kam vorbei. Und dieses komische brennende Zeug, was ihm angeboten wurde, hat er rausgestellt, das sind alte Schriftzeichen, alte Pergamentrollen. Ja, da war der Forscher natürlich gleich hellwach, hat es untersucht und da hat er gefragt, wo hast du es her? Ja, das ist so vom Beduinenjungen da unten in Qumran und ein Teil, das brennt super. Ja? Und dann, okay, könnt ihr euch vorstellen. Was man gefunden hat in diesen Höhlen, ist eine ganze Bibliothek aus dem Jahr 60 ungefähr nach Christus. Weil als die Juden einen Aufstand gemacht haben gegen die Römer, man geht davon aus, dass wahrscheinlich in dieser Zeit diese Siedlung, die dort war, dass sie die geräumt haben und alle ihre wertvollen Schriftrollen, die sie hat, dass sie die in Tongefäße gepackt haben und in diesen Höhlen versteckt haben. In der Hoffnung natürlich später, das wieder zu benutzen, sind aber nicht wieder zurückgekommen. Und heute hat man es gefunden, also 2000 Jahre später hat man es gefunden und diese schönen alten Schriften hat man gefunden und hat sie in mühevoller Kleinarbeit über Jahrzehnte restauriert. Und auch hier, ja, diesmal ist der Vatikan. Ja, der Vatikan, da kann man es nämlich in der Bibliothek finden und übrigens alles auch im Internet veröffentlicht. Wen es interessiert, kann da nachschauen. So, warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen. Weil es geht mir um die Zuverlässigkeit, die Vertrauenswürdigkeit dieser alten Schriften. Und oft wird ja gesagt, naja, über die Jahrhunderte ist es verfälscht worden. Das Interessante ist, dass mit den Qumran-Rollen, mit diesem Fund etwas bewiesen werden konnte, zum Beispiel mit der Schriftrolle von Jesaja, die man gefunden hat. Diese Schriftrolle findet man heute hier aufgerollt oder ausgerollt, muss man sagen. Ja? Und man kann sie nachlesen, super klein geschrieben, also kann man fast nicht lesen und vor allem, wenn man nicht richtig Hebräisch kann man es gar nicht lesen. Ja? Also, das heißt, aber man hat es so heute ausgestellt, kann man es besichtigen und man hat eins festgestellt, nämlich, hier ist sie ausgestellt in dieser Halle, man hat eins festgestellt, nämlich, dass die Schrift oder das, was überliefert worden ist, was wir heute haben, über viele Jahrhunderte ungefähr, also mit sehr, sehr hoher, mit einer riesigen Deckungsgleichheit, ja, dem entspricht, was man damals gefunden hat, also eine 2000 Jahre alte Schrift. Was heißt das? Das heißt, dass die Menschen, die über Jahrhunderte diese Texte vervielfältigt halten, also kopiert haben, handschriftlich, dass diese Leute, eine hohe Achtung hatten vor diesen heiligen Schriften und deswegen sich sehr konzentriert haben, dass sie keine Fehler reinmachen. Man weiß aus der Geschichte, wenn ein Torahbuch abgeschrieben wurde und wenn ein Schreibfehler drin war, hat man nicht Tippex genommen, drüber gemacht, sondern man hat die Schriftrolle verbrannt, weil kein Fehler weitergegeben werden sollte. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, durch die Schriften und die Funde, die man gemacht hat, zeigt es uns, dass über die Jahrhunderte diese Worte eine verlässliche Überlieferung hatten. Das heißt, es ist nicht so, dass das halt über die Jahrhunderte verfälscht wurde, sondern wir können entdecken, oh, das ist eine ganz hohe Texttreue, die dort zu finden ist. Und die Schriften, die wir heute haben, sind mit 99, irgendwie viel Prozent Schriften, die damals so verfasst worden sind und geschrieben worden sind. Und das ist für mich nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist ein wichtiger Aspekt für das, ist es vertrauenswürdig, was wir hier eigentlich lesen. Und von daher, glaube ich, können wir auch hier sagen, Es ist vertrauenswürdig. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage noch, was kann das für meinen Glauben, für deinen Glauben bedeuten? Und da möchte ich euch nochmal so ein bisschen mit hineinnehmen, dass wir uns ein paar Gedanken machen. Ich glaube, das Erste, was wir merken, und ich hoffe, für euch ist es ein bisschen so nachvollziehbar geworden, dass das, was wir an Berichten finden über Jesus, dass wir den Schreibern von damals, also den Zeitzeugen von damals, vertrauen können. Und dass wir damit auch vertrauen können, dass das, was berichtet worden ist über ihn, dass er sich so zugetragen hat. Und wenn wir noch weiter dann hineintauchen, wenn das wahr ist, was Jesus gesagt hat, dann bedeutet es ja wirklich, dass Gott sich in Raum und Zeit in diesem kleinen Landstrich dort am Mittelmeer gezeigt hat, dass er praktisch Gott sich offenbart hat, dass man ihn anfassen konnte und dass man an ihm, an seiner Art etwas entdecken konnte, wie Gott es mit uns Menschen meint. Und wir werden noch weiter etwas entdecken, wenn es wirklich wahr ist, was Jesus über sich selbst sagt, was die Schreiber der Evangelien über ihn geschrieben haben, dann merken wir, dass hier etwas in Erfüllung gegangen ist, nämlich was Abraham im Alten Testament schon viele Jahrhunderte vorher verheißen worden ist, nämlich ein Versprechen von Gott, dass das mal in Erfüllung geht und was meiner Meinung nach in Jesus in Erfüllung gegangen ist. Im zweiten Mosebuch finden wir dieses Versprechen von Gott, das sagt Gott zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also durch die Nachkommen von Abraham sollen alle Geschlechter, alle Nationen heißt es, sollen gesegnet werden. Und für die Schreiber des Neuen Testamentes war klar, diese Verheißung, dieses Versprechen ist mit Jesus in Erfüllung gegangen. Und deswegen gab es auch, ich sag mal, diese Bewegung der Christen, also der Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und dass die so eine hoffnungsvolle Botschaft haben und mit der sind sie, ich sag mal, durch den ganzen Mittelmeerraum gelaufen. Paulus ist einer von denen, den wahrscheinlich viele von euch kennen, seine Briefe an die Gemeinden. Und was ist da vor allem seine Message? Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Und das ist mir so wichtig, wenn wir dort auch tiefer graben, so dass wir sagen, oh ja, das hat mit Raum und Zeit zu tun, nämlich, dass wir da entdecken können, dass das, was unsere eigentliche Botschaft ausmacht, dass es eine Botschaft der Hoffnung ist. Und ich glaube, dass das Christentum sich nicht so ausgebreitet hat, weil sie gesagt haben, hey Leute, toll mit euren Religionen und euren Regeln, ich habe nochmal 10 Regeln mehr, an die ihr euch halten dürft. Sondern ich glaube, die Botschaft der Hoffnung war die Botschaft von der Auferstehung. Und die Botschaft von der Auferstehung ist das ultimativ Neue, was viele, viele Menschen, ich sag mal, berührt hat und wo sie angefangen haben, ihr Leben diesem Gott anzuvertrauen, der bei den Toten war, aber auferstanden ist von den Toten. Paulus zum Beispiel schreibt es an die Korinther, damals dort in Griechenland, und er gibt ihn mit und sagt letztlich kompakt zusammengefasst, eigentlich das Gleiche, was wir auch haben, nämlich, dass er eine Botschaft überliefert bekommen hat von Zeitzeugen, von Menschen, die es erlebt haben. Sie haben es ihm erzählt und weitergegeben. Und letztlich ist das genau, was wir auch haben. Unsere Situation ist, wir haben in der Bibel Zeitzeugen, die etwas aufgeschrieben haben. Ihr erlebt es und unsere Herausforderung ist, dem zu vertrauen. Und dann sagt er ihnen, was ihm mitgegeben worden ist. Er hat es empfangen, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und das gibt er ihm mit. Und dann passiert was Interessantes. Und dann fängt er nicht an, und das müsst ihr halt glauben. Sondern es geht ganz anders weiter. Nämlich er führt Zeugen an. Also Menschen führt er an, denen wir vertrauen sollen. Nämlich Kephas. Und Kephas ist Petrus. Also Petrus hat den auferstandenen Jesus gesehen, danach die 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Er argumentiert antik, wie vor Gericht. Sorry, deswegen kommen die Frauen nicht vor, die die ersten Zeugen der Auferstehung sind. Aber vor Gericht wurde so argumentiert, dass nur Männer angeführt worden sind. Aber wir wissen, die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen gewesen. So, 500 Brüder auf einem, von denen meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Was heißt das? Paulus argumentiert und sagt nicht, beim Glaube musst halt glauben. Sondern er sagt, geh ins Reisebüro, hol dir ein Flugticket, geh jetzt noch nach Jerusalem. Du kannst manche noch lebend antreffen und die werden dir erzählen, wie es gewesen ist am Tag der Auferstehung. Auf einmal merke ich, er argumentiert. Ja? Und letztlich ist das Gleiche, die gleiche Herausforderung, vor der wir auch stehen. Wir haben Zeugen, Wir haben Berichte und wir sind eingeladen, dem zu vertrauen. Aber wir sollen nicht blind vertrauen, sondern ich glaube, wir haben gute Gründe zu vertrauen, gute Gründe auch, die uns mit hineinnehmen. Ich habe noch ein letztes, noch mal ein Bild und noch mal eine kleine Ausgrabungsstätte, nämlich hier ist die sogenannte Grabeskirche. Interessant, die Orthodoxen nennen sie Auferstehungskirche. Was ist dort passiert? Dort ist Bedeutendes passiert. Es gibt ein Modell in einem neuen Museum, was ich bei meinem letzten Besuch dort besucht habe und dann auch fotografiert habe, weil es ein tolles Modell dieser Kirche ist. Und ich will eure Aufmerksamkeit auf diese Stelle lenken. Dort seht ihr ein kleines so Knubbelzeugs, ne, unterm Pfeil. Und der Knubbel ist Felsen. Also ist ja ein Modell der Kirche. Und diese Kirche ist um diese Felsnase, um dieses kleine Felsblöckchen herum gebaut worden. Warum? Das ist schlechter Fels, also weiches Gestein. Und man weiß, diese ganze Anlage, wo die Kirche steht, das war früher ein Steinbruch. Aber zur Zeit von Jesus schon nicht mehr in Gebrauch. Und man hat nur harten Stein abgebaut, den man verwenden konnte für Häuser. Weicher Stein blieb zurück und wurde anderweitig verwendet. Bei diesem weichen Stein hat man oben Öffnungen gefunden, in die man Kreuze hineinstecken kann. Und von daher sind sich auch heute Forscher ziemlich sicher, dass wahrscheinlich an dieser Stelle Golgatha war, wo heute die Grabeskirche ist. Und das Interessante ist, es war ein stillgelegtes Steinbruch und Steinbrüche wurden, und das kann man auch geologisch nachweisen oder archäologisch nachweisen, wurden oft als Gärten dann später verwendet. Und in die Wände hat man Gräber hineingegraben. Gräber, wisst ihr, sind sehr wichtig. Und von daher wissen wir auch, als die Kreuzigung passierte, heißt es ja, es war kurz vorm Schabbat. Das heißt, der Leichnam von Jesus musste schnell runtergenommen werden. Jetzt brauchen wir schnell ein Grab. Jesus hatte keine reiche Familie, aber es gab einen geheimen Fürsprecher. Und der hat sein Familiengrab Jesus zur Verfügung gestellt. Von daher kann man ausgehen, dass wahrscheinlich das Grab tiefer, aber dort hinten ungefähr waren. Da gibt es verschiedene Deutungen, wo wahrscheinlich die Gräber sind. Wahrscheinlich in diesem Steinbruch gab es einige Gräber, aber irgendwo in diesem Umfeld wird es wohl gewesen sein, dass Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, aber auch auferstanden ist. Jetzt kann man sagen, na und? Ich finde es der Hammer. Ja? Ich finde es der Hammer, sagen, wow, hier in Raum und Zeit, ja, hast du dich ans Kreuz nageln lassen für mich. In Raum und Zeit hast du dich gezeigt, in Raum und Zeit bist du auferstanden. Und auch die Auferstehung ist nicht etwas, was später mal dazu gedichtet wurde. Nein, die frühen Christen haben diesen Ort verehrt. Bevor es die große Kirche wurde, übrigens durch Kaiserin Helena, die das umgebaut hat, war es ein Jupiter-Tempel, den die Römer ganz bewusst dorthin gesetzt haben. Denn als Jerusalem von den Römern zerstört worden ist, haben sie versucht, alle Städten, auch wo dieser neue komische Judenglaube da um sich gegriffen hat und wo die Christen, also die Jesus-Nachfolger hingegangen sind, hat man versucht, das zu eliminieren. Und deswegen haben sie da einen heidnischen Tempel hingebaut. Und die Helena hat es umgewandelt dann in eine große Basilika, in eine große Kirche, die man heute noch sieht. Heute ist noch viel drumherum gebaut worden, aber ich finde es hochspannend. Findet es auch spannend? Oh nee, ne? Ja doch. Ah doch, manche schon. Okay, also ihr seid noch dabei. Aber das Spannende ist ja, was sagt uns das? Wenn es wahr ist, dass Gott in Raum und Zeit bereit war, sein Leben zu investieren für uns und wenn das wahr ist, dass er auferstanden ist und vieles deutet darauf hin, weil die frühen Anhänger dieser Jesusbewegung haben diesen Ort verehrt und gesagt, hier ist der Herr auch auferstanden, in diesem Garten. Dann heißt es ja für mich, nicht, dass es ein Beweis ist, aber es sind Fingerzeige, die mich zumindest dahin bringen, sagen, Tobi, vertrau doch diesen alten Zeugen. Und wenn es mich dann packt und wenn Gottes Heiliger Geist dann noch dazukommt, ich glaube, dass das dann mein Leben verändert wird, so wie es Paulus sein Leben auch verändert hat. Weil wenn das wirklich unsere Botschaft der Hoffnung ist, dann ist das genau das Richtige, was er schreibt. Denn in diesem 15. Kapitel schreibt Paulus nicht nur argumentativ, hey Leute, ihr müsst dran, glaubt doch, fahrt hin und fragt die Leute, sondern er ist sehr dreist am Ende. Und vielleicht habt ihr das schon mal gelesen und gesagt, boah, das ist schon ganz schön mutig, wie der das schreibt. Denn der spricht ja letztlich mit dem Tod, gegen den wir als Menschen keine Macht haben. Aber im Glauben, sagt er, weiß ich, mein Herr ist auferstanden. Im Glauben weiß ich, dass unser Gott stärker ist als der Tod. Und deswegen kann er so dreist sein und sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Ja. Wo ist dein Sieg? Auch Paulus hat drumherum erlebt, dass Menschen sterben. Aber er hat diese Hoffnung in seinem Herzen gehabt. Das heißt, dass selbst wenn wir sterben, werden wir nicht im Nirgendwo sein. Sondern wer zu Christus gehört, ihm vertraut, wird erleben, davon ist Paulus überzeugt, dass auch wir auferstehen werden. Und dass mit dem Sargdeckel nicht alles vorbei ist. Sondern dass es Hoffnung gibt. Und, das muss man auch sagen, diese Botschaft mit der Hoffnung der Auferstehung hat Menschen so verändert, dass sie bereit waren, ihr Leben ganz und gar zu investieren. Für den Glauben, aber auch für andere Menschen. Denn das weiß man auch von den ersten Christen. In den Städten, wo oft die Pest ausgebrochen ist, waren es die Christen, die in diese Städte zurückgegangen sind und die Kranken gepflegt haben. Und viele von ihnen sind gestorben. Wie kann man so verrückt sein? Ich glaube, weil eine Hoffnung der Auferstehung, eine Gewissheit der Auferstehung in ihrem Herzen gelebt hat. Und von daher finde ich es super spannend, sich darüber Gedanken zu machen, eben nicht nur, muss halt glauben, sondern auch zu überlegen, okay, was spricht denn dafür? Und ich glaube, wenn wir dort eintauchen, auch in Archäologie, in die Geschichte, in die Historien, in die alten Schriften, dann werden wir merken, es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass das, was wir in diesen Texten finden, verlässlich ist. Ich kann es nie beweisen, aber verlässlich. Und deswegen sehe ich all diese Belege, ich nenne es mal so ein bisschen, als einen Türöffner hin zum Glauben. Und für Menschen, die schon im Glauben sind, für mich zumindest ist es so gewesen, es ist so ein Verstärker meines Glaubens gewesen. Ja? Und dass ich das so bestätigt finde und heute sagen kann, boah, ich habe auch Bilder dazu, wo die und die Sache passiert ist. Keine Ahnung, ob dieser Funke bei euch übergesprungen ist, aber wenn ihr Bock habt, noch mehr Nerd-Zeug zu hören, dann würde ich sagen, neben dem wunderbaren Scan, den ihr schon gerade gemacht habt, könnt ihr auch das scannen. Ich habe keine Ahnung, ob euer Handy dann durcheinander gerät. Macht nur ein Bild vielleicht davon. Aber hier findet ihr einen interessanten Kanal, an dem ich das Vorrecht habe, mitzuwirken. Glauben, Denken. Und ich habe heute versucht, so einen kleinen Denkansatz mal zu machen. Ja? Und wen das noch interessiert, geht auf diesen Kanal. Glauben, Denken, da findet ihr noch viele Beiträge über Historien, über verschiedenste Perspektiven, theologische Fragen. Also wenn euch das interessiert und ihr gerne auch argumentiert, man nennt es die Apologetik. Da geht es darum, was können wir auch argumentativ für den Glauben ins Feld führen. Also von daher, hier könnt ihr, glaube ich, fündig werden. Und damit bin ich am Ende und ich hoffe, die meisten sind noch wach. Das ist schon mal sehr schön. Also von daher, aber haltet doch noch mal einen Augenblick inne. Letztlich ist unsere Herausforderung die gleiche, wie Christen zu allen Zeiten sie hatten. Nämlich die Frage ist, wollen wir dem vertrauen, was Zeugen uns überliefert haben? Und ich lade euch ein, den Zeugen zu vertrauen. Jetzt weiß ich auch, nur Texten zu vertrauen, glaube ich, macht noch keinen lebendigen Glaube. Aber manchmal denke ich so, das ist wie so das Stehen auf zwei Beinen. Das eine ist das Argument und das andere ist letztlich Gott selber, der durch seinen Heiligen Geist in unser Leben kommt, der uns den Glauben belebt. Und von daher, glaube ich, gehört immer ein bisschen beides zusammen. Und von daher möchte ich euch einen Augenblick Zeit geben, innezuhalten, kurz nachzudenken. Ich will dann mit uns ein Gebet sprechen und nachher kommen ja noch vielleicht ein paar Fragen. Ein paar Augenblicke Zeit der Stille, sich einen Gedanken festzuhalten oder noch eine Frage zu schreiben. Und danke, großer Gott, dass du nicht ein Gott bist, der in der Ferne irgendwo diese Welt beobachtet, sondern du bist selber Mensch geworden. Hast dich gezeigt in Raum und Zeit. Und das hat Spuren hinterlassen bei Menschen. Die Geschichte wurde verändert. Und auch wir sind eingeladen, dir zu vertrauen. Und ich möchte darum bitten, Herr, dass wir auch unseren Zweifel ja immer wieder bezweifeln und dir Vertrauen schenken und schauen, was aus diesem Weg wird. Und danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herz erreichen kannst, wenn wir offen und ehrlich vor dich treten Und Herr, danke, dass es ein Schatz ist, wenn wir leere Hände haben und uns von dir beschenken lassen. Und so mach du was aus dem Ganzen, ja, was wir gehört haben, was wir da an Erkenntnissen und Ausgrabungen und solchen Fakten gehört haben. Und Herr, nimm es hinein in unser Leben, sodass es lebendig wird und dass es zu einem Verstärker unseres Glaubens wird. Und danke, Herr, dass du mit jedem von uns einen eigenen Weg gehst. Und danke, Herr, dass du dich als der Lebendige in unser Herzen zeigen kannst. Darum bitten wir.